Was war denn für die Organisatoren und Organisatorinnen des Kongresses Wiedersehen im Tunix Anlass, im Jahr 2018 nochmal auf den Tunix-Kongress von 78 zurückzublicken?
Naja, es war ja zu erwarten, dass die City oder die Taz wieder eine längere Strecke oder eine Beilage zum Tunix bringen würden, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums. Und es kam dann natürlich auch so, dass nicht viel Neues beziehungsweise irgendwie was anderes oder zum Tunix veröffentlicht wurde, wie aus ähnlichen Anlässen in den letzten Jahren davor schon. Es findet sich überhaupt relativ wenig Umfangreiches zu Tunix publiziert und im akademischen Feld wird zwar immer wieder darauf Bezug genommen, es entstehen Magisterarbeiten oder Dissertationen zum Tunix oder Arbeiten, in denen der Tunix eine Rolle spielt. Es gibt ein sehr wichtiges Buch, das heißt Tunix, Mescalera und die Folgen, und das wurde herausgegeben von Dieter Hoffmann-Axthelm, der auch beim Tunix seinerzeit dabei war und auch beim Wiedersehen vor 2 Wochen im Hau an einer Diskussionsrunde teilgenommen hat. Also dieses Buch ist eine wichtige Referenz und Annette und ich haben das vor, ich denke, 3 oder 4 Jahren gelesen und der Tunix wurde für uns immer spannender und daraus entstand dann auch die Idee zum 40-jährigen Jubiläums, den Tunix nochmal als Ausgangspunkt für Fragen zu nehmen, die uns heute beschäftigen, die sich uns heute stellen und das betrifft natürlich in hohem Maße unser eigenes Leben in so einer Lebens- und Arbeitsrealität in Projekten oder in Projektformen.
Sie sprechen gerade diese Projekte an, damals beim Tunix vor 40 Jahren. Da ging ja eher so die Idee der Projektkultur aus so einem Kongress hervor, also so der linken Projektkultur, die nun die Welt geprägt hat. Nur die Frage ist, wie sie geprägt hat, beziehungsweise wie erfolgreich so die Idee dessen, was man damals so davon hatte, dann auch war in kapitalistischen Verhältnissen. Was ist das, wie Sie sich da genau diesen Aspekt der Projektkultur angeschaut haben?
Naja, also es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, dass wir nicht versucht haben, ein Tunix-Reenactment zu machen, sondern wir haben versucht, den Tunix uns herzunehmen und die Themen abzugleichen, die für uns noch eine Rolle spielen. Und wir haben danach parallel, soweit das möglich war oder soweit es interessant erschien, ein Programm gestrickt. Also es ging nicht darum, Tunix oder der 78er Generation zum Beispiel den Neoliberalismus in die Schuhe zu schieben. Also Teile der Linke machen ja auch schon die 68er Generation dafür verantwortlich. Es ging uns darum nachzuzeichnen, wie sich dieser Paradigmenwechsel hin zum Neoliberalismus zum Beispiel überhaupt durchsetzen konnte. Das waren ja jetzt nicht nur die Chicago Boys und Milton Friedman, die da marktradikale Programme schrieben und dann noch den Nobelpreis dafür erhalten haben, sondern dieses Paradigma musste ja auf ein Echo gestoßen sein, damit es überhaupt so hegemonial werden konnte. Also es muss irgendwie Wünsche und Begehrenstrukturen angesprochen haben. Die Frage für uns war also nicht nur, wer ist schuld, sondern umgekehrt, an welchem Punkt konnte sich denn dieses Programm des Neoliberalismus denn überhaupt gesellschaftlich andocken? Und die Organisationsform der Projektarbeit, also der Ruf nach Verbindung von Arbeit und Leben, das wäre so ein Punkt. Und damals, also 70er Jahre in der Krise des fordistischen Systems ging es um die Frage, also wie können wir die Arbeitssphäre mit der eher positiv konnotierten Lebenssphäre verbinden, so dass diese Aufspaltung von hier die Arbeit und dort das eigentliche Leben überwunden wird. Und heute ist zwar in sehr vielen Fällen diese Trennung aufgehoben, nur dass die Arbeit die Lebenswelt eben komplett durchdringt. Damals lautete die Forderung gemeinsam leben und arbeiten und heute steht über allem bedingungslose Flexibilität und Selbstoptimierung. Auch die Standortwahl deiner Arbeitswirklichkeit ist flexibel. Also der Neoliberalismus hatte eben auch attraktive Elemente. Ne? Und es gibt im Begleitheft, das wir zu dem Kongress veröffentlicht haben, da ein sehr ausführliches Gespräch genau zu diesem Thema zwischen Ulrich Bröckling und Felix Klopotek. Ja, also das Projekt als Format und als alles Beherrschende oder Durchdringende unserer Lebenswelt war natürlich der zentrale Punkt. Bei Tunix, das wurde vorher schon angesprochen, stand der Projektbegriff für Widerstand als politisch. Wir nehmen die Dinge in dieser repressiven Situation nach dem Herbst 77 die Dinge selbst in die Hand und heute ist mehr oder weniger alles zum Projekt geworden.
Das ist ja auch insbesondere im kulturellen Feld so, dass man in der Arbeitswelt den Projektcharakter heute so wiederfindet. Und Sie arbeiten ja vor allem auch künstlerisch. Vielleicht mal da eine Frage, inwiefern bietet da Kunst eine Möglichkeit, auf diese Projektmäßigkeit zu reagieren bzw. zu reflektieren? Also die künstlerische Arbeit ja heute oft bestimmt diese Projektmäßigkeit.
Das ist eine sehr große Frage und das ist eine Frage, an der wir natürlich weiterhin arbeiten müssen. Es ist richtig, es ist alles Projektform, läuft alles im Projekt ab. Also der große Unterschied zu unseres Tunix-Kongresses oder unseres Wiedersehens in Tunix zu dem Tunix 78 war schon mal, dass wir vom Hauptstadtkulturfonds gefördert wurden. Also angekommen sind mit unserem Projekt in der förderungswürdigen Berliner Kulturlandschaft. Der Riesenunterschied natürlich dazu ist, dass man heute in einem Projektantrag letztlich seinen Erfolg schon festschreiben muss. Es darf ein Jahr lang eigentlich nicht schief gehen. Wenn dir zu viele Nägel in der Kasse bleiben, dann kannst du sie nicht einfach das Geld umlegen auf den Handwerker, sondern du musst Änderungsanträge stellen und so weiter. Also man kennt das. Also das Projekt ist heute komplett abgesichert letztlich. Im Gegensatz zu damals war einer der Sprüche, experimentiert ohne zu wissen, wo er landet. Also dieses Versprechen beinhaltet das Projekt heutzutage eigentlich kaum noch. Und ich denke, dass das zum Beispiel ein Punkt wäre, auf den es sich lohnen würde, zu fokussieren. Also wie werden Projektmittel vergeben, wofür und was ist daran gebunden? Welche Arbeitsbedingungen sind daran gebunden? Und im Idealfall kommt man vielleicht wiederum irgendwo an eine Lockerung oder eine, ich weiß es nicht, wie man es nennen könnte, eine Form des Projektemachens innerhalb der Kultur, wo das Experiment noch tatsächlich mehr Platz hat.
Eine Frage, die sich da vielleicht auch stellt, ist, dass damals beim Tunix ging es ja um so die Politik in der ersten Person, die da stark gemacht werden sollte, um auch so die radikale Ich-Perspektive. Heute, nachdem man sagen muss, dass ja genau das auch im quasi Neoliberalismus etwas ist, was auch so eingeschrieben ist. Also ne, dieses Selbst, das unternehmerische Ich bedeutet ja irgendwie auch diese radikale Ich-Perspektive, aber immer mit dem Vermarktungssinne zu sehen. Inwiefern wäre es denn heute dem entgegen wichtig, Kollektive stark zu machen?
Das ist natürlich, denke ich, sehr wichtig. Vor allem die Vernetzung der Kollektive muss voranschreiten. Also es geht jetzt nicht um eine wiederum zu so einem kollektiven Ich zu kommen oder irgendeiner Form des Wirs zu kommen, sondern also Singularitäten in der Stadt zu vernetzen oder in der Gesellschaft zu vernetzen. Und wir hatten am zweiten Tag im Hebbeltheater eine Situation, wo Stadtinitiativen, die im Foyer geplant waren, sich zu präsentieren, plötzlich für sich die Bühne genommen haben. Und das war so ein Moment der Vernetzung, wo Initiativen aus unterschiedlichsten Ecken, aus der Kunst, aus der Kultur, aus dem Wohnungsbereich, Jugendzentrum Potze und so weiter zusammengekommen sind und zu debattieren. Und ich denke, diese Vernetzung, die beim Tunix ja auch oder in dieser Zeit herum enorm stark war, diese Vernetzung, denke ich, muss jetzt langsam wiederhergestellt werden, damit zum Beispiel in den Städten etwas sich verändert.
Und wenn wir da immer schon wieder verweisen auf den Kongress Wiedersehen im Tunix von Anfang Dezember, wenn wir da auch noch mal konkret darauf zurückblicken, was ist das, was für Sie so auch aus den Diskussionen und Vorträgen so als Ergebnisse hervorgegangen sind, als das, was man da jetzt vielleicht auch weitertragen kann?
Es ist ganz ehrlich gesagt für mich ein bisschen zu früh, die Situation oder die Gespräche selbst auszuwerten, die dort stattgefunden haben, weil Annette Mechtl und ich damit beschäftigt waren, 78 Leute zu koordinieren, die da zu dieser Veranstaltung auf Panels oder in Vorträgen saßen. Aber es gibt ja ein Begleitheft, das ist erschienen im Verlag Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Und da haben wir diese Themen, die uns für diesen Tunix-Kongress oder dieses Wiedersehen in Tunix im Hebbeltheater wichtig waren, auch ergänzend publiziert. Also wenn wir haben hier die historische Perspektive auf den Tunix, selbstverständlich. Also wie kam es zur Gründung der TAZ und was wurde daraus? Aber es sind natürlich die Fragen nach der Politik der ersten Person angesichts irgendeiner Existenzökologie des Projekts. Es gibt eben dieses sehr tolle Gespräch zwischen Ulrich Bröckling und Felix Klopotek, wo es um Selbstoptimierung geht und wie man ihr entgegenstehen oder treten kann. Es gibt einen Text von Sabit Buchmann, der den Einfluss von Tunix auf die Kultur- und Kunstentwicklung in Berlin der 90er Jahre analysiert. Es gibt einen Text von Annette Mechtel, Tu nix, tu was, tu's anders. Also es geht um den Beginn und den Einfluss der Berliner Alternativkultur. Es gibt einen Text von Christa Kammleitner über die linke Stadt, also Projekte von 68 bis über 78 bis heute, die aus dem oder über das Hausbesetzermilieu und die Projektekultur entstanden sind. Es gibt Texte zu Feminismus und ihre Rolle zum Tunix-Kongress. Es gibt Texte über Westberliner Lesben- und Schwulenbewegung und ihr Verhältnis zu Tunix. Und es gibt einen Text von Sven Reichert, es geht um Alternativökonomien des Projekts. Also das wäre jetzt so ein Ausschnitt von dem, worum es bei unserem Tunix ging. Und das ganze Programm war eben angelehnt, auch soweit sinnvoll, an das Originalprogramm des Tunix. Und beim Tunix-Kongress, das war seine Stärke, ging es nicht nur darum, was verhandelt wird, sondern es ging vor allem darum, wie etwas verhandelt wird. Tanz, Performance, Puppentheater, Musik, Party waren gleichwertige, widerständige Protestformen wie eine Demonstration auf der Straße. Also das, glaube ich, ist es, warum Tunix in Erinnerung geblieben ist und warum Tunix heute noch relevant ist. Er hat tolle Bilder produziert, wenige, aber sehr tolle Bilder, aber es ging vor allem um die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, wie man sich darstellt. Und wir haben für das Hebbeltheater mit der wirklich grandiosen Puppenspielertruppe Das Helmi gearbeitet, die ganze Zeit eigentlich auf der Bühne präsent waren. Man konnte auf die Bühne kommen und mit ihnen basteln, während davor oder vor ihnen an dem Tisch eine Diskussionsrunde stattgefunden hat. Es gab Konzert von Helmi, es gab aber auch ein Konzert von Schwabingrad Ballett. Also wir haben versucht, da so ein bisschen anzudocken und eben auch aus dem Kulturprogramm was zu übernehmen.
Und mit eingeladen waren ja auch jene, die bereits den ersten Tunix-Kongress mitgeprägt haben. Und da würde mich interessieren, wie auch jene so ein bisschen auf ja, das damalige Tunix zurückblicken und die Erfolge, inwiefern sie das heute auch noch genauso als einen Erfolg im Heute bewerten. Also es ging ja beispielsweise um die Taz als linke Tageszeitung, die daraus entstanden ist aus Tunix, wo ja auch die Frage ist, inwiefern heute auch, also was übrig geblieben ist, einerseits bei der Taz von den Anfängen, andererseits zum Beispiel auch bei den Grünen.
Ja, es waren einige Leute dabei. Wir konnten zwei der Initiatoren gewinnen, da hinzukommen. Man muss aber auch feststellen, dass der Tunix auch durchaus ambivalent gesehen wird, auch unter den Leuten, die damals dabei waren. Also es war nicht selbstverständlich, dass alle irgendwie Hurra gerufen hätten, also gesagt hätten, wir würden gerne mit Ihnen nochmal über den Tunix sprechen. Was den Tunix nochmal wirklich auszeichnet oder beschreibt, ist, dass er ein Ereignis war und keine Bewegung. Tunix war eine spontane Plattform. Es gab auch im Vorfeld und danach kein Manifest oder irgendein Programm. Also man wollte da in diesem Westberlin 77 eigentlich einen Widerstandskongress organisieren. Und wenige junge Leute haben sich getroffen, die irgendwie aus Gruppen oder Grüppchen aus dem Milieu der Westberliner undogmatischen Linken stammten oder auch nicht. Also es sind mehr oder weniger ein paar Leute zufällig zusammengekommen und haben den Tunix praktisch aus dem Nichts in wenigen Wochen organisiert. Und es wurde ja schon gesagt, es sollten dann 20.000 Leute da anfahren an der TU in Berlin. Aber danach ging diese Gruppe sofort wieder auseinander. Ja? Es entstand aus Tunix keine Bewegung oder irgendwas dergleichen. Es war ein punktuelles Ereignis, auf dem sich dann sehr viel entwickelt hat oder vieles entwickelt hat, eben Zusammenschluss zu neuen Gruppierungen oder der Anstoß neuer Projekte, wie eben die Taz oder sollte dann es gibt auch andere Beispiele, es wird immer die Taz genannt, es gibt viele Alternativprojekte in Berlin, zum Beispiel die Regenbogenfabrik, die auf den Tunix zurückzuführen ist und dergleichen Heilehaus oder Mehringhof-Projekte und so weiter. Ja, also die Organisatoren Das kann man auch nicht so pauschal oder generell sagen, wie die sich zu ihrem Tunix von damals verhalten. Von abgeklärt bis hin zu emotional würde ich das bezeichnen. Und die Frage, wessen Tunix-Kongress es war, die ist natürlich immer noch da. Oder die wird immer wieder unterschwellig, kommt diese Frage dann wieder hoch.
Und bei dem Wiedersehen im Tunix ging es vor allem darum, zu schauen, was heißt Projekt und Projektcharakter heute in den wirtschaftlichen oder neoliberalen Zeiten. Und es ging auch beispielsweise dazu oder darum, dass damals vom Wir zum Ich gekommen wurde und jetzt die Frage im Raum steht, vom Ich zum Wir. Aber Sie haben ja gerade gesagt, dass der Tunix angelegt war, auch als Widerstandskongress. Was wäre denn ein Widerstandskongress heute? Also ist Wiedersehen im Tunix Anfang Dezember auch eine Idee eines Widerstandskongresses gewesen?
Ich denke, das war es nicht und das war auch nicht gedacht, denke ich, als Widerstandskongress eben. Es ging nicht darum, Tunix zu reinszenieren. Formen des Widerstands, ich denke, die müssen heute auch wieder, ich meinte davor, sie müssen sich vernetzen, selbstverständlich müssen sie sich vernetzen. Aber insofern, als sie punktuell, also wenn es dieses makropolitische Potenzial in Städten gibt, und davon gehe ich aus, dass immer sehr punktuell irgendwo wirken kann, dann ist das wichtig und großartig, aber es muss eben zu einer größeren Vernetzung und Solidarität kommen. Es kann ihnen auch wiederum nicht sein und ich befürchte, dass wir uns dieser Kritik auch aussetzen werden müssen oder stellen müssen, nachdem wir das ja in einem Theater gemacht haben mit Mitteln oder mit öffentlichen Mitteln, dass wir hier natürlich im Gegensatz zu anderen ausgestattet mit einem anderen kulturellen Kapital agieren können und dass wir hier unser eigenes Süppchen kochen. Das hoffe ich nicht, dass das wirklich darin sich verfangen wird oder darin stecken bleibt. Deswegen eben auch diese Publikation dieses Heftes, dieses Wiedersehen in Tunix. Also das erscheint, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, im Verlag Berliner Hefte zur Geschichte und Gegenwart der Stadt. Das ist jetzt das 7. Buch, das hier erschienen ist in diesem Verlag. Und darin werden stadtrelevante Themen veröffentlicht, wie zum Beispiel die Nummer 2, also die zweite Ausgabe hieß die Legende vom sozialen Wohnungsbau, in dem André Holm nochmal sehr detailliert den sozialen Wohnungsbau, die Idee des sozialen Wohnungsbaus seit den 60er Jahren in West-Berlin oder in Westdeutschland und dann in Berlin analysiert, um herauszustellen, dass eigentlich außer dem Begriff selbst eigentlich nicht sozial war am sozialen Wohnungsbau. Wir haben, oder in dem Verlag Berliner Hefte ist auch weiters erschienen, eine Publikation zu der Verfassung, die die DDR-Regierung oder die letzte DDR-Regierung 91 dann noch versucht hat zu schreiben oder geschrieben hat, die dann aber auch die in die Berliner Verfassung übernommen wurde. Und also der eine Punkt mit dem Recht auf Volksentscheide. Und dieses Buch wurde publiziert hinsichtlich oder in Reflexion dieser Tatsache, dass es einen Volksentscheid zum Bebauung des Tempelhofer Feldes gab, der dann von der Stadtregierung auch wieder gekippt wurde. Also dieser Verlag versucht natürlich Themen unter die Leute zu bringen. Diese Hefte kosten, die sind sehr aufwendig gemacht, kosten 7 Euro im Buchhandel, sind mittlerweile quer durch Deutschland in guten Buchhandlungen oder in Buchhandlungen zu finden, beziehungsweise man kann die auch bestellen über den Vertrieb. Also es geht schon darum, auch wieder dieses Tunix, diese Projektkultur und diese Analysen wieder unter die Leute zu bekommen, aber eben, also denke ich, in guten Stückzahlen über dieses Buch.